Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Alle lieben Volker Kutscher und seine historischen Krimis aus den 1930er Jahren. Spätestens seit der Verfilmung in der Blockbuster-TV-Serie Berlin-Babylon ist der Schriftsteller auch in aller Munde derer, die sonst keine Bücher lesen. Es gibt aber mittlerweile eine ganze Reihe weiterer erfolgreicher deutscher Krimi-Autoren und Autorinnen, die ihre Stoffe ebenfalls in historischen Zeiten ansiedeln. Und diese Bücher hat sich für uns Sonja Hartl genauer angeschaut. Sie ist im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Warum ist denn dieser Blick in die Vergangenheit anscheinend so beliebt bei Kriminalromanautorinnen und Autoren?
Naja, da ist zum einen der Kriminalroman an sich, der ist natürlich besonders gut geeignet, um alternative Lesarten von historischen Ereignissen zu liefern. Damit meine ich jetzt nicht, was wäre gewesen, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte, sondern um die Perspektive zu verschieben, um vielleicht Aspekte in den Vordergrund zu rücken, die jetzt nicht so in der gängigen Geschichtsschreibung da sind. Und das Zweite ist, dass viele Kriminalromane ja auf Unterhaltung ausgelegt sind. Und das heißt, man könnte hier auch auf unterhaltsame Weise Wissen vermitteln. Histotainment, wenn man so möchte. Und der dritte Grund ist weniger literarisch, sondern mehr markttechnisch. Volker Kutscher hat ja den historischen Roman nicht erfunden, aber seine Romanreihe und die Serie sind sehr, sehr erfolgreich. Und wenn etwas sehr erfolgreich ist, dann wollen auch Verlage an diesen Erfolg anknüpfen und bringen halt ja Bücher heraus, die diesem Muster folgen.
Gibt es da eine Zeit, die jetzt besonders im Trend liegt, aller Volker Kutscher, die 30er und 40er Jahre?
Die sind sicherlich derzeit immer noch der stärkste Trend. Ich glaube, es verändert sich gerade Richtung 50er und 60er Jahre. Auch da in Berlin, da gab es voriges Jahr schon die Tote im Wannsee. Jetzt gerade gibt es den Petticoat-Mörder von Leonard Bell. Und die 50er und 60er liefern im Prinzip das, was die 30er und 40er auch liefern, gerade in Berlin. Es gibt viele bekannte Ereignisse, es war politisch unglaublich viel los. Und es gibt bereits viele medial geprägte und aufgebaute Bilder, an die die Romane anschließen können.
Wenn aber so viele Kriminalromane in dieser Zeit und eben oft auch in Berlin spielen, da könnte man ja sich vorstellen, dass es so typische Elemente, immer wiederkehrende Elemente gibt, die da vorkommen, oder?
Ja, die gibt es, ja leider, möchte ich fast schon sagen. Also, dass in jedem Kriminalroman die Rote Burg, also das Polizeipräsidium vorkommt, das verstehe ich ja noch. Aber es scheint tatsächlich so, dass wirklich jeder, der in Berlin in den 30ern gelebt hat, zu Aschinger essen gegangen ist und dass auch immer Ernst Genner, der Vater der Kriminalistik, irgendwie im Hintergrund oder mal mehr oder weniger prominent rumschwirrt. Und natürlich gehören auch die Nachtclub-Besuche dazu, die dann sehr schweißgebadet sind mit viel Musik und Drogen. Und es gibt auch viel Arbeitslosigkeit und Armut, die immer so im Hintergrund schwelt. Und da haben diese ganzen Romane, die in der Weimarer Republik und dann im Nationalsozialismus spielen, zusammen mit den Serien mittlerweile fast so eine fiktionale Gegenwelt aufgebaut, die immer aus denselben Elementen besteht. Und das ist auch das, was man als authentisch und realistisch wahrnimmt, obwohl es eigentlich durch Fiktion entwickelt wurde.
Zum Realismus, Sonja Hartl, Sie haben schon gesagt, dass sozusagen diese ganze Realität natürlich dann immer auch ja, recherchiert vorkommt. Wie ist das mit den Titeln, die Sie gelesen haben? Sind die gut recherchiert?
Sie nennen alle Archive und Experten, die Sie konsultiert haben, und Sie haben sicherlich auch gut recherchiert. Ich finde diese Kategorie immer ein bisschen schwierig. Man liest das auch wirklich oft in Kritiken zu historischen Kriminalromanen, die seien gut recherchiert. Und da denke ich mir, naja, das ist Literatur, die haben einen Verlag gefunden, und wenn sie darüber schreiben, dann setze ich erstmal voraus, dass die gut recherchiert sind. Das ist jetzt noch nicht ein Qualitätsmerkmal an sich. Es wird auch teilweise wirklich sehr herausgestellt. Oliver Hilmes in Das Verschwinden des Dr. Mühe, das ist ein wahrer Fall, der nie geklärt wurde. Und da sind seitenweise Erklärungen, die mit dem Fall eigentlich nichts zu tun haben.
Ich meine, es wäre ja noch schöner, wenn sozusagen diese Sachen nicht gut recherchiert werden. So ein Krimi würde wahrscheinlich nicht überleben. Aber jetzt zum Authentischen. Wie wirkt sich denn dieser ja, Wille zur Authentizität denn aus? Merkt man das an erzählerischen Merkmalen, an den Figuren?
Ja, auch da muss ich sagen, leider ja. Also es ist dann teilweise so eine Aufreihung von Markennamen, die in der damaligen Zeit eine Rolle gespielt haben. Es gibt auch ganze Erklärdialoge. Also zum Beispiel bei dem schon genannten Petticoat-Mörder gibt es eine Dialogzeile, die ist nur dafür da, um nun der Leserin zu erklären, was war denn nochmal das Reichssicherheitshauptamt. Und wo man es auch sehr deutlich sieht, das ist an den Wegen, die Figuren zurücklegen. Die werden also so detailliert geschildert, dass es fast wie so ein Reiseführer ist. Also wenn ich wissen möchte, wie man in den 30er Jahren von Kreuzberg zum Sacroer See gekommen ist, kann ich Oliver Hilmes lesen. Wenn ich wissen möchte, wie ich von Schöneberg zum Bülowbogen gekommen bin, kann ich von Anna Stern Fräulein Gold lesen, weil da kann ich die Wege direkt nachlesen.
Bei dem berühmten Volker Kutscher ist es ja vor allem die Hauptfigur Gerion Rath, der Kommissar, ne, der als Identifikationsfigur für die Leserschaft gedacht ist. Was sind das denn für Hauptfiguren in den anderen Büchern, die Sie nun gelesen haben, Sonja Hartl? Sind das auch alle, ich habe jetzt schon wieder fast Klischeeverdacht, dass Sie sagen, leider, traumatisierte Kommissare mit einem dunklen Geheimnis, das eine große Rolle dann im Aktuellen spielt?
Also da würde ich dann jetzt mal den historischen Kriminalroman in Schutz nehmen und sagen, das ist bei vielen Kriminalromanen generell so, dass die Kommissare schwer traumatisiert sind. Und ich mir dann manchmal denke, also wenn das das einzig Spannende an der Figur ist, dann stimmt was mit der Figur nicht. Aber es ist auch bei diesem Kriminalroman überwiegend so, dass die Figuren ein dunkles Geheimnis haben. Es sind überwiegend professionelle Ermittler. Bei der bereits erwähnten Anna Stern mit Fräulein Gold, das ist eine Hebamme und selbst die hat ein Trauma. Und das ist dann so ein bisschen, da denkt man sich, okay, das ist hier wie so ein Kästchen, das abgehakt wird. Es geht aber auch anders. Also bei Oliver Hilmes zum Beispiel, das ist einfach ein professioneller Kommissar, der seinen Job macht. Oder es gibt auch von Uta Seeburg, der falsche Preuße. Es geht um einen preußischen Ermittler im Kaiserreich. Und das ist halt ein Ermittler, der auch ein bisschen mehr Interesse an dem Essen in München hat als an dem eigentlichen Fall. Oder es gibt sowas wie Robert Bracks Dammbruch, das spielt in der zur Sturmflut in Hamburg 62. Und der hat tatsächlich zwei Verbrecher als Hauptfiguren. Aber das sind die Ausnahmen.
Der Kriminalroman ist natürlich das perfekte Genre, um ja Milieus zu schildern, eben auch abseitige Milieus, ne, so das Dunkle und Abgründige. Wie ist das bei diesen historischen Krimis?
Die spielen überwiegend in gehobenen Milieus. Das finde ich wiederum auch schade, weil eigentlich ist ja Kriminalliteratur die Literatur der Gosse, sage ich mal. Und man kann da von den Armen, von den Abseitigen erzählen. Und hier geht es doch bei vielen Büchern mehr so um den Glanz der Bilder. Weil natürlich habe ich eine gewisse Vorstellung davon, wie kommende Nazi-Größen Anfang der 30er irgendwelche Partys gegeben haben. Oder wie es dann bei den Schönen und Reichen im Kaiserreich war. Und das ist auch was ich wirklich kritisieren möchte. Bei vielen Romanen, gerade in der Weimarer Republik, sind arme Menschen, sind Arbeitslose, sind Kriegsversehrten, wie so ein Ausstattungsmerkmal, das da im Hintergrund schwelt, das ich brauche, um Zeitkolorit zu schaffen. Und das wird dieser Situation nicht gerecht. Und hier ist auch wirklich die große Ausnahme wieder Robert Brack mit seinem Sturmflut-Thriller, wie es so schön heißt. Der hat zwei Figuren, die fest in der Zeit verankert sind. Er hat eine Mörderin, die ehemalige Wehrmachtssoldaten umbringt und man merkt, ihr Trauma ist in der Vergangenheit begründet. Und ihm geht es nicht darum, dass diese Figuren ein Bewusstsein dafür haben, in welchem historischen Milieu sie sich bewegen, sondern es geht darum, was die in dieser Nacht erleben.
Was kann Sonja Hartl denn der historische Kriminalroman jetzt jenseits seiner Attraktivität für die Leserschaft, was ein zeitgenössischer Kriminalroman ästhetisch nicht kann?
Ästhetisch können die natürlich das Gleiche. Was der historische Kriminalroman kann, das ist diese andere Version der Zeit liefern und Einblicke in eine Zeit liefern, die ich bisher noch nicht bekomme. Da ist der meiner Meinung nach beste historische Kriminalroman, der in diesem Jahr erschienen ist, ist von Max Anners Morduntersuchungskommission. Der spielt in der DDR in den 80er Jahren und der erzählt mir, wie das Leben in der DDR war, ohne es zu erklären. Der hat Figuren, die sich in dieser Zeit bewegen und die verschiedene Probleme haben und dadurch bekomme ich den Eindruck, okay, ich verstehe jetzt ein bisschen, was damals passiert ist als jemand, der in Westdeutschland geboren ist. Und das ist das, was gute historische Kriminalromane machen können. Sie können einen Eindruck von vergangenen Zeiten liefern, ohne dass der zwangsläufig authentisch sein muss. Denn das ist das, was wir vorhin schon hatten, dieses Kriterium von Realismus und Authentizität. Das ist überhaupt nicht wichtig. Wenn ich authentische Literatur über die Weimarer Republik lesen will, lese ich Literatur, die in der Zeit geschrieben ist. Wenn ich wissen möchte, wie Verbrechen in der Weimarer Republik war, lese ich jetzt Gabriele Tergits Gerichtsreportagen, die gerade entschieden sind. Und Literatur liefert mir ein anderes Bild.
Uwe Jonsson hat mal gesagt, wenn man wissen will, wie es der Zweite Weltkrieg war, soll man keine Geschichtsbücher in die Hand nehmen, sondern nur die Romane von Heinrich Böll lesen, womit er ja auch ausdrückte, dass sozusagen das reine Wissen kann man sich natürlich durch Faktensammlungen besorgen, aber das Atmosphärische und wie es wirklich war eben nicht. Meinen Sie denn, dass Krimis, diese historischen Krimis in dieser Form auch, wenn man so will, so atmosphärische Informationsquellen sind, die eben über die Geschichtsbücher und die Dokumentensammlung hinausgehen?
Die Guten unter ihnen ja, das muss man ganz klar sagen. Das ist zum Beispiel Max Anders, den ich schon erwähnt habe, oder auch Robert Brack. Da bekomme ich ein Gefühl für die Atmosphäre. Aber viele Produktionen sind ganz klar auf dieses Wissen vermitteln ausgestellt. Und das ist, finde ich, eine langweilige Richtung, die der historische Kriminalroman hier gerade einschlägt.
Historische deutsche Krimi. Sonja Hartl hat diesen Trend für uns eingeschätzt. Ich danke Ihnen. Eine umfangreiche Titelliste, die stellen wir für Sie auf unserer Website unter www.deutschlandfunkkultur.de.